Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
So, hallo.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind auch schon wieder in einem anderen Land gelandet.
Ja, und es ist jetzt, glaube ich, die längste Distanz zwischen zwei Podcast-Folgen bisher.
Also auf jeden Fall Reise, irgendwie, zeitlich. Ja, wo ziemlich viel dazwischen passiert ist. Wir versuchen, es nicht zu ausufernd wiederzugeben.
Aber wahrscheinlich sind unsere Erinnerungen auch nicht mehr ganz so akkurat für die... Wann war der... Letztes Mal haben wir, glaube ich, am 4. August oder sowas aufgenommen und jetzt ist der 15. August. Ja. Und das menschliche Gedächtnis wird ja immer schwächer.
Also wir geben unser Bestes, aber wir fangen an natürlich mit der Statistik. Jan, du musst die Fragen stellen, ich antworte.
So, wie viele Kilometer haben wir denn jetzt insgesamt?
Also, warte, dazugekommen sind 537 Kilometer.
Das ist ja schon ziemlich viel. Und insgesamt...
insgesamt 2702 Kilometer.
Und wie viele Höhenmeter haben wir überschritten?
Es sind noch 3730 Höhenmeter hinzugekommen.
Und insgesamt die Höhenmeter? Hast du nicht ausgerechnet.
Haben wir noch nie ausgerechnet. Also es waren jetzt nicht übermäßig bergige Tage, die wir hinter uns
hatten. Jeder Tag war hügelig, nichts war schlimm
bergig. Nee, wobei bei Plovdiv war es nicht hügelig, da war es super flach.
Das stimmt.
Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben noch was für die Pannenstatistik. Also wir hatten jetzt keine richtigen Pannen in dem Sinne, dass wir dringend unser Fahrrad reparieren lassen mussten.
Kleine Ärgerlichkeiten.
Ich habe eine Schraube verloren und die den Gepäckträger befestigt. Also da sind eigentlich zwei Schrauben und das hat dann auch noch gut gehalten. Ich habe es auch erst gar nicht gemerkt. Ich habe es bestimmt erst zwei Tage später gesehen, dass die Schraube fehlt. Also ich habe es gemerkt, dass sie runtergefallen ist, habe aber nicht gewusst, was runtergefallen ist. So eine Schraube zu beschaffen war jetzt nicht so schwierig. Ich hoffe, dass die neue hält. Und Jan hat fortwährend kleinere Probleme mit dem Schutzblech. Das schleift immer so und das macht ein extrem nerviges Geräusch. Und manchmal ist es weg, manchmal kommt es wieder. Und
ja, man kann dann irgendwie so ein bisschen drin rumruckeln und wir haben dann zumindest mal so eine gewisse Zeit mit der Diagnose des Problems verbracht. Erstmal sind es die Bremsen, ist irgendwas von den Taschen, das konnte man alles ausschließen. Also ist irgendwie mit dem Schutzblech. Und jetzt war ich hier in Istanbul mal beim Fahrradladen und haben zumindest nochmal wieder alle Schrauben da festgezogen und so ein kleines bisschen das Schutzblech verstellt und wir gucken mal. Dann habe ich so ein kleines Knacken an der Kette, was ich eigentlich, ein Knacken habe ich immer schon, eigentlich seit Deutschland schon gehabt, weshalb ich auch denke, es ist nicht so schlimm. Jetzt ist noch so ein zweites Knacken dazugekommen. Und das konnte ich beim Fahrradladen hier leider nicht so ganz adäquat kommunizieren. Der hat dann gedacht, ja, meine Schaltung müsste mal eingestellt werden. Jetzt ist meine Schaltung neu eingestellt. Ich habe für das alles umgerechnet 3 € bezahlt. Bin dann fröhlich wieder gegangen. Und weil ich denke, das mit dem Knacken ist okay. Weil er hat sich auch zumindest die Kette auch einmal angeguckt. Also,
ja. Also, weil jetzt nichts Offensichtliches. Also, wir haben jetzt auch schon verraten, wir befinden uns in Istanbul.
Istanbul, genau, Türkei.
Und tatsächlich sogar auf asiatischer Seite. Das heißt, wir haben den Kontinent verlassen mit dem Fahrrad.
Schon vorgestern.
Ja, also natürlich sind wir mit der Fähre rübergefahren. Man kann nicht direkt rüberradeln, nicht in Istanbul. Genau, aber wie wir da hierher gekommen sind und was uns auf dem Weg passiert ist, das wollen wir euch jetzt berichten.
Also, am ersten Tag, am 6. August, sind wir erstmal...
Ja, müssen wir nicht so ganz genau, aber ja.
Also sind wir aus Sofia aufgebrochen und das war ganz interessant, weil, also ich habe jetzt hier meine Notizen, weil wirklich, ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau an alles erinnern, aber wir sind erstmal auf so einer vierspurigen Bundesstraße gefahren.
Und sowas hatten wir danach aber auch nochmal, also so in der... Art.
Aber das war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir es da hatten. Ne? In Deutschland ist man halt nie auf so einer Straße mit dem Fahrrad. Also man, an jeder Bundesstraße ist ja ein Radweg. Und auf der Autobahn darfst du ja gar nicht. Da darf man gar nicht mit dem Fahrrad fahren. Und hier ist es halt manchmal erforderlich. Und es war auch gar nicht schlimm viel Verkehr. Also nee. Es war schon, man wusste ja auch, es endet halt irgendwann.
Und also natürlich, es sind jetzt auch Ferien. Also es ist Ferienzeit in Bulgarien. Es war jetzt nicht super, super viel los, aber natürlich ist es erstmal so ein bisschen ungewohnt, da zu fahren.
Man und dann kommt sich ein bisschen halt vor wie im falschen Film, gerade wenn dann so Autobahnauffahrten und so
ja, kommen. Ja, also Autobahnauffahrten sind jetzt nicht so das Allerwitzigste, weil man dann auch immer denkt, so, oh Gott, jetzt kommt das gleich ein Auto und es will halt so möglichst schnell auf die Autobahn rauffahren. Aber eigentlich, so, das kann man auf bis jetzt alle Länder, die wir jetzt hier hatten, wo wir solche ähnlichen Situationen hatten, wir hatten es ein bisschen auch in Griechenland und auch ein bisschen hier in der Türkei.
Ein bisschen mehr hier in der Türkei.
Ja, aber so, dass die Autofahrer extrem rücksichtsvoll gefahren sind. Also teilweise natürlich ein bisschen riskante Manöver, aber so, die machen sie grundsätzlich. Aber so an sich waren sie rücksichtsvoll und es überrascht sie nicht, dass da plötzlich ein Fahrrad ist, was halt irgendwie wesentlich langsamer ist.
Weil es halt auch wirklich keine anderen Alternativen für Fahrradfahrer gibt. Es gibt auch Rennradfahrer, die da mal fahren oder so. Und also in Deutschland würde man ja auf Autobahnen oder wie auch immer halt auch auf einer sehr viel befahrenen Bundesstraße denken, so, was ist das denn für jemand, also völlig durchgedreht. Und aber hier weißt du halt, es gibt halt einfach keine anderen Wege.
Und es gibt halt auch noch andere nervigere Fahrzeuge, wie zum Beispiel Pferdewagen, die halt, also das haben wir jetzt in der Türkei noch nicht gesehen, aber gerade in Bulgarien gibt es relativ viel. Die fahren natürlich noch viel langsamer.
Und sind breiter, schwieriger zu überholen.
Und auch oft nicht beleuchtet. Also ich glaube, man ist da fast, also man hat sich daran gewöhnt, dass halt irgendwie komische Fahrzeuge unterwegs sind, alte Autos, die sehr klapprig sind und auch nicht schnell fahren können.
Ja, dann sind wir aber sehr schnell von Sofia aus auf so kleine Ortsverbindungsstraßen gekommen. Mussten halt öfter in den verschiedenen Orten uns wieder orientieren. Aber so als Empfehlung, wenn man jetzt von Sofia, sagen wir mal, Fahrrad Richtung Istanbul fahren möchte, man muss nicht unbedingt die Bundesstraße nehmen, sondern man kann wirklich einfach mal gucken, sich so von Ort zu Ort da hangeln. Da gibt es Routen, die sind nicht steigungsreich, nicht verkehrsreich, sehr schöne Ortsverbindungsstraßen. Wir sind da wirklich an so einem Flusstal.
Also aber erstmal waren wir ja gar nicht an diesem Flusstal.
Ja,
ich glaube später, also es war wirklich eine schöne Landschaft. Das sind, sind Berge, aber jetzt nicht wirklich hohe Berge. Und also es ist wirklich sehr, sehr schön. Man kommt durch viele Dörfer durch. Und dann kommt man eben an das von Jan erwähnte Flusstal, wo man langfährt. Und also bis Panagyurischte oder so, oder bis kurz hinter Panagyurischte ist es sehr, sehr schön. Dahinter wird es dann flach, also nach Plovdiv rein und aus Plovdiv wieder heraus ist es total flach. Wir haben ja gescherzt und gesagt, das ist bulgarisch Brandenburg, wo wir uns befinden. Also wirklich super flach. Aber davor und auch danach, wo es dann wieder hügeliger wird, ist es wirklich sehr schön.
Ja, natürlich haben wir es dann nicht geschafft, da wo es schön ist, einen Zeltplatz zu suchen, weil es war uns zu früh. Und deswegen mussten wir dann, also wir hatten uns da mal vorgenommen, wir wollen mal wieder Wildzelten oder, also ja doch, also Zelten. Wir hätten auch gerne bei jemandem irgendwie gefragt, ob wir es im Garten aufstellen können. Aber da waren wir dann wieder an einer etwas größeren Straße und da hat sich das nicht so einfach gestaltet, vor allem weil es da auch einige so Schäfer gab.
Ja, aber das war eigentlich gar nicht das Problem.
Ja doch, weil wir immer schon dachten, wahrscheinlich kommt dann, wenn wir jetzt irgendwie so einen Seitenweg abgehen, wahrscheinlich kommt da dann irgendwie wieder so ein Schäfer.
Und vor allem das Problem war halt mit diesen Seitenwegen, also wir sind halt mehrfach irgendwelche Seitenwege reingegangen und da waren dann immer so wilde Müllhalten und wir wollten halt dann auch nicht weder im Müll liegen, noch irgendwo liegen, wo halt irgendwie vielleicht, wenn es dunkel ist, Müll draufgeschüttet wird.
Ja, und dann haben wir, also was es halt sehr viel gibt, sind so Wasserstellen, wo Wasser, sagen wir mal, aus dem Berg kommt oder da waren ja gar keine Berge, aus dem Stein.
Ja, aber es war schon, also da gab es halt diesen Fluss nebendran.
Ja, das stimmt. Und wo halt auch Leute hinfahren, sich Wasser abfüllen, weil das Trinkwasser vielleicht nicht ganz so gut ist bei denen zu Hause, weil sie alte Leitungen haben.
Oder weil es leckerer ist.
Und da war halt so an der Straße so ein Rastplatz und da ging es halt so ein bisschen in so was Waldiges rein und da war halt so eine Wasserabfüllstelle. Und das war jetzt nicht so optimal, aber war schon okay.
Ja, okay. Also sind natürlich auch noch weiter Leute hingekommen und haben Wasser abgezapft für sich und es war ein bisschen dreckig, also ziemlich viel Müll. Das ist leider nicht nur ein Problem in Bulgarien, sondern halt in vielen Ländern hier, aber
überall.
Eigentlich überall, auch in der Türkei, dass halt Müll nicht in den Mülleimer geworfen wird, sondern einfach irgendwo hingeworfen. Und ja, also es ist ein bisschen traurig, weil die Landschaften wirklich schön sind und dann der ganze Müll daneben.
Ja. Aber also ich glaube, diese Zeltstelle, wo wir da auch waren, war mir halt wirklich erst ziemlich unangenehm, weil ich hier auch in meinem Buch geschrieben habe, an der Wasserstelle halten ständig Menschen, der Verkehr ist recht laut. Aber eigentlich war das schon okay so für Schlafen. Und wenigstens hatten wir halt die Wasserstelle, da konnte man sich halt irgendwie Sachen abwaschen und so weiter.
Ja, es ist schon ganz praktisch, wenn man Wasser hat, vor allem so im Überflusswasser.
Aber es war jetzt nicht so der super Spot.
Nee, es war nicht der super Spot, aber auch nicht der schlimmste, den man sich vorstellen kann. Und am nächsten Tag hatten wir dann eine relativ entspannte Etappe, weil wir nur nach Plovdiv mussten, weil wir da Couchsurfing gemacht haben. Plovdiv ist eine der ältesten Städte Bulgariens, also für die, die noch nicht da waren. Und es ist heute, dieses Jahr...
Heute.
Nein, heuer. Es ist dieses Jahr Europäische Kulturhauptstadt, also ist ziemlich viel los.
Ja, man konnte zum Beispiel während so einem Konzert der Linzer Jugendmusikorchestergruppe gehen können.
Also es gab wirklich ziemlich viel, was man hätte machen können. Es war auch ziemlich heiß, als wir da waren. Und wir waren dann, letztendlich haben wir halt relativ viel Zeit mit unserem sehr netten Couchsurfing-Host Georgi verbracht, der für uns gekocht hat. Und dann, also haben wir uns noch mit ihm nett unterhalten. Aber dann am nächsten...
Ich möchte jetzt hier gerne noch ein paar Sachen einfügen.
Ja.
Also erstmal zu dem Georgi. Bei dem habe ich gelernt, was Charlotte offenbar schon wusste, dass man zum Salat typischerweise Schnaps trinkt in Bulgarien. Und das also wurde Rakia. Dann auch Rakia. Also ist ja bulgarischer Schnaps.
Ja.
Und das wurde dann auch sehr ausführlich gemacht. Genau.
Von ihm. Von uns nicht sehr ausführlich. Er hat uns ja schon eher wenig eingeschenkt und er hat sich selber auch immer nachgeschenkt.
Ja, der hat schon recht viel getrunken. Genau, was ich sonst noch zu Plovdiv mir notiert habe, in Plovdiv gab es Radwege. Gar nicht so wenig. Es gab sogar richtig so eine Netzkarte. Es gab so, die hatten alle so eine Nummerierung von 1 bis 15 oder
von
so.
Von der Europäischen Union auch gesponsert, aber also es ist wenigstens ein gutes Projekt. Wir hatten sonst auf dem Weg häufiger auch EU-Projekte, wo man ein bisschen den Nutzen nicht gesehen hat. Also zum Beispiel sind wir mal an so einem richtig tollen Rastplatz gekommen, wo irgendwie riesen Spielplatz und irgendwie so Picknickstellen und alles Mögliche, wo man aber das Gefühl hatte, es kommt halt kein Mensch jemals vorbei. Und halt auch natürlich von der EU
mit. Ja, aber es ist halt immer so, wenn du halt was im ländlichen Raum machst, ist es klar, dass es weniger Leute benutzen, wenn du halt was in der Stadt machst.
Ja, natürlich. Man hat aber das Gefühl, dass es halt irgendwie dort vielleicht ein bisschen viel Geld war.
Mhm.
Aber es sah schön aus.
Also was ich mir noch aufgeschrieben hatte für diesen Tag, ist, dass wir jetzt eigentlich das in meiner Wahrnehmung kritischste Erlebnis mit Straßenhunden hatten, was aber auch jetzt nicht übermäßig kritisch war.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß es überhaupt nicht mehr, was es gewesen ist. Es kann nicht kritisch gewesen sein.
Also und zwar waren das dann nach diesem Zeltort, sehr kleine Straßen und wir kamen dann irgendwann an so einem verlassenen Plattenbau vorbei. Und da standen dann mehrere Hunde schon mal auf der Straße und haben gebellt. Oder ich sag mal, einer stand mindestens auf der Straße und mehrere so daneben. Und ich bin ja sehr vorsichtig und dann habe ich gesagt, so steigen wir einfach mal ab und schieben. Weil ich das halt öfter mal als Tipp gelesen hatte. Und der hat dann schon ordentlich gebellt, der Hund. Aber ist dann hat sich dann so ein bisschen neben der Straße postiert und weiter gebellt.
Er ist uns auch nicht hinterhergelaufen. Nee, und es war auch keine super verlassene Gegend. Also das muss man auch dazu sagen, dass es einem wahrscheinlich noch sehr viel unwohl ist. Aber da sind Autos vorbeigekommen. Und wir haben auch
alle danach... Alle 5 Minuten vielleicht eins.
Also ja, es ist jetzt nicht super ständig, oft, aber so, man wusste, da kommen irgendwie Menschen. Falls jetzt irgendwie wirklich was wäre, könnte jemand kommen und helfen. Und danach haben wir auch direkt dahinter eigentlich ein Auto stehen sehen und auch Menschen.
Genau, aber wie gesagt, also es war auch überhaupt nichts. Das kann man vielleicht nochmal kurz einschieben, so zum Thema Straßenhunde.
Bis jetzt nicht.
Es gibt hier, gerade in der Türkei, gibt es auch ultra viele, aber irgendwie liegen die halt alle rum. Oder, also ab und an bellen mal welche, auch uns an. Aber wir hatten noch keine Situationen, wo wir irgendwie angegriffen worden sind oder wo es irgendwie kurz davor schien.
Aber man muss auch sagen, also wir waren schon viel auf Straßen, also normal großen Straßen, gerade in der Türkei, also bis jetzt, wir waren ja nur im europäischen Teil, viel befahrene Straßen, da sind, also wenn da jetzt ein Hund auf die Straße rennen würde, dann ist er lebensmüde. Also da kommen so viele Autos, wäre sofort tot. Jetzt kann ich nach Plovdiv weitererzählen, wie wir dann weitergefahren sind?
Ja.
Also wir sind dann weitergefahren. Am Anfang war es erstmal ein bisschen flach und heiß vor allem, aber es wurde dann, wie gesagt, hügeliger. Und was auch super interessant war, dass man an sehr vielen Fabrikruinen vorbeigekommen ist, also richtig großen Ruinen. Also richtig, es müssen riesige Fabriken gewesen sein und halt auch in so einem Ausmaß, was wir in den anderen ehemals sozialistischen Ländern nicht erlebt hatten. Also man hatte nicht das Gefühl, dass dann komplette Industriezweige weggebrochen sein müssen nach der Wende. Und dann auch interessant, wir sind dann haben uns einer Stadt genähert und erst hat man die, also waren so Ruinen, hat gesehen, diese Ruinen waren für Arbeiter gedacht, also dass da so Wohnblöcke. Erst dachte man, ja, Plattenbau. Man dachte erst so, ach ja, ist ja halt irgendwie eine Ruine und dann hat man erst hinterher festgestellt, oh, da wohnen ja auch Leute drin, war vielleicht nicht unbedingt mit so offiziellem Mietvertrag oder so, sondern sie wohnen da einfach drin. Es waren vor allem Roma, würde ich jetzt, also so vom Aussehen her, die da wirklich unter sehr erbärmlichen Umständen gelebt haben. Man hat gesehen, Fenster waren eingeworfen, kaputt, es hat gestunken, gab wahrscheinlich kein Wasser. Pferde standen da vor der Tür. Ich meine, die Leute haben an sich freundlich gewirkt, aber man war dann doch irgendwie ein bisschen froh, nicht allzu lange sich da aufzuhalten.
Das ist halt auch wirklich so diese Roma-Gegenden, so die, also die, gerade so diese, sagen wir mal, etwas wilderen Roma-Gegenden, waren auch wirklich so in Bulgarien. Ich habe überhaupt, man hat keine Angst, wenn man da durchfährt.
Aber es ist unangenehm.
Aber man denkt sich halt wirklich schon, man würde da jetzt nicht fragen wollen, ob man erzählen kann. Aber es, was auch so charakteristisch ist, also zum einen, ist das Problem mit dem Müll halt noch viel größer. Ja. Die haben halt irgendwie, da fährt halt die Müllabfuhr nicht hin.
Das sind auch irgendwie informelle Siedlungen, die haben da keine offizielle Erlaubnis, das heißt, das kommt
und gibt die da auch keine... Und da sind dann halt wirklich so Wiesen an der Seite und auf irgendwelche Wiesen wird dann einfach der Müll gelegt und der wird halt immer weiter.
Ja, und es gibt natürlich auch einige, die davon leben, irgendwie so den Abfall zu verwerten. Die fahren dann den ganzen Tag durch die Stadt rum und suchen im Abfall irgendwie nach, weiß ich nicht, Karton oder Plastik, ich weiß nicht, oder Aluminium nehme ich mal auch stark an. Also irgendwie Wertstoff, den man verwerten kann. Und so die wahrscheinlich sind dann die Sachen, die sie dann übrig haben, schmeißen sie dann halt da auch einfach hin, weil das ja dann schon vorher Müll war. Ja.
Kinder rufen einem auch gerne zu, ob man Geld hat.
Ja.
Und das ist auch sonst hat man das nirgendwo gehabt?
Nee, also das war schon irgendwie ein bisschen krasser. Aber ja, es sind halt wirklich wie Slums, wie man das halt aus Bildern, also für mich aus Bildern irgendwie so aus Indien oder so.
Ja, kennt. Wobei bei diesen Bildern, da hat man halt oft das Gefühl, da wohnen halt, das ist halt total überbevölkert dort. Mhm. Und in diesen Roma-Siedlungen, da ist halt schon genug Platz. Mhm. So, das ist halt. Es ist halt irgendwie dreckig und wie auch immer, aber es ist jetzt nicht eng oder sowas. Und die haben da doch mal ganz viele Wiesen, was auch charakteristisch ist. Da sind dann so einzelne Pferde oder einzelne Kühe angebunden. Mm. So immer, wenn man so ein einzelnes Pferd und eine einzelne Kuh sieht, weißt du schon, das sind halt ziemlich arme Leute, weil wer hält sich sonst halt ein einzelnes Pferd und eine einzelne Kuh? Also klar, bei uns vielleicht Leute, die gerne auf einem Pferd reiten, aber sowas gibt es halt nicht als Hobby in Bulgarien, so in dem Ausmaß, auf dem Land vor allem.
Vor allem nicht auf dem Land, also es gibt schon Leute, die so Sportreiten machen, aber man würde dann auch nicht das Pferd an so einen Pflock anbinden und mit einer ziemlich kurzen Beine praktisch.
Ja, das gibt's ja echt, wenn du fährst, man fährt halt irgendwo durch und dann stehen da so links und rechts halt jeweils eine Kuh angebunden am Straßenrand. Also ohne Scheiß, das ist so ganz, ganz absurd. Ja, und man sieht halt auch wirklich die Roma dann viel mit diesen Pferdekarren rumfahren. Und
das aber nicht nur Roma, also das muss man auch noch sagen, gerade in den Dörfern gibt es auch ganz viele normale Leute. Also normale Leute, das hört sich jetzt so an, als gäbe es Roma und normale Leute, also nicht Roma. Ethnische Bulgaren, die mit Pferdewagen rumfahren. Also wirklich viele. Ja,
also wenn wir von diesen Roma sprechen, meinen wir halt wirklich so diese
optisch als...
Ja, diese Siedlung, die Leute, die in diesen Siedlungen wohnen. Also
und die, dass man halt so optisch erkennen kann. Es gibt halt auch wunderbar integrierte Roma, die man, dadurch, dass sie halt nicht diese Klischee-Sachen machen, nicht im Müll rumsuchen und nicht in solchen Siedlungen wohnen, gar nicht als
Roma. Ja, und es gibt auch so Roma-Dörfer, sind wir auch durchgefahren, wo man schon das Gefühl hatte, dass die zumindest einen etwas besseren Lebensstandard haben. Ja. Halt, also ich sag mal, wahrscheinlich vergleichbar mit einem normalen dörflichen Lebensstandard in Bulgarien, der halt sicher auch nicht so gut ist.
Nee.
Aber wo es halt nicht so weiter aufgefallen ist.
Was auch vielleicht ganz interessant ist zu bulgarischen Dörfern, also vor allem im Unterschied zu deutschen Dörfern, wir sind auch schon lange nicht mehr in richtig großen Supermärkten gewesen. Also es gibt es die da einfach nicht. So wie in Bulgarien. Also es gibt da jetzt irgendwie, was in Deutschland hat man dann immer den Lidl oder den Edeka, der da irgendwo auf der großen Wiese ist und der dann wirklich auch groß ist, wo man dann mit dem Auto hinfahren kann.
Das und gibt's. Den Lidl und den Kaufland gibt es halt auch in allen anderen Ländern dann bis Bulgarien
halt weiter. Gibt's die halt
Bulgarien
auch.
Weniger
tatsächlich. Ja, aber es ist halt tatsächlich viel weniger. Und es gibt dann halt sehr viel, sehr kleine Läden, wo man das Nötigste bekommt. Obst und Gemüse kann man tatsächlich oft am Straßenrand kaufen. Aha. Und aber in jedem Dorf gibt, oder wirklich in fast jedem Dorf, mindestens zwei Cafés, die sehr gut besucht sind, wo immer mindestens 4-5 Leute sitzen, Kaffee trinken. Man fragt sich, was die halt sonst machen, weil wir waren ja nicht immer am Wochenende da. Ja. Aber auch sehr nett und also so, manchmal haben sie mit uns gequatscht, manchmal haben sie einfach nur geschaut. Aber,
hat auch niemanden gestört, wenn wir da irgendwie uns für 20 Cent einen Kaffee gekauft haben und dann unser ganzes mitgebrachtes Mittagessen irgendwie aufgebaut haben.
Also das ist wirklich irgendwie was es in Deutschland nicht gibt. Also so viele Cafés.
Also Kaffee klingt, also wenn wir jetzt drüber sprechen, so Kaffee oder wenn wir jetzt hier in Istanbul sagen, wir gehen mal ins Café, ist es ja vielleicht so ein schöner Ort und das ist halt eher so, ich würde mal sagen, ein Laden mit Tischen davor.
Ja, irgendwie so eine Art Kneipe auch. Also wo man halt so morgens, mittags trinkt man Kaffee, abends kann man da Bier kriegen, man kriegt auch ein bisschen was zu essen. Also es ist halt so ein Ort, wo das Dorf zusammenkommt. Man merkt dann auch richtig so, die kennen sich alle, quatschen dann so ein bisschen. Dann fährt man vorbei, dann hupt man da und so. Also wenn das jetzt nichts Bulgarien-spezifisches, aber das war, weil wir so lange in Bulgarien waren, war das dann auch irgendwie sehr nett, immer zu wissen, ach, da ist ein Dorf und dann kann man da mal sich hinsetzen und so sich mal was Kühles zu trinken kaufen oder einen Kaffee oder so, was man halt möchte.
So, dann hattest du ja gerade gesagt, wir sind dann reingefahren mit den...
Stimmt, aber wir dachten dann schon, also ich dachte mir so, oh, das sieht so aus wie Eisenhüttenstadt. Also, das, also für Leute, die jetzt nicht gerade Kenner von Ostbrandenburg sind und vielleicht auch mit der DDR nicht so viel am Hut haben, Eisenhüttenstadt ist eine Stadt, die ganz weit im Osten von Deutschland ist, auch sehr nah an Polen und eine sozialistische Planstadt ist. Aber also
jetzt sehr auch in der Nähe von Frankfurt, oder? Nähe, über das wir schon manchmal hier geredet haben.
Genau. Und hat halt dieses... diese Eisenhütte, das namensgebend, früher hieß es auch mal Stalinstadt, wurde dann umbenannt. Und ja, es ist gar nicht so, dass man denkt, oh, das ist alles vollgestopft mit Plattenbau, so im Gegenteil, sondern sie haben sich da Mühe gegeben, das mit so schönen sozialistischen Gebäuden.
Das ist halt schon eine Vorzeigestadt gewesen, halt eine damals neu gebaute Stadt.
Mit so geplantem Stadtzentrum, aber halt, wie gesagt, keine Plattenbauten im Stadtzentrum, was man irgendwie erwarten würde, sondern halt wirklich, es sind hübsche Gebäude mit Alleen, mit Springbrunnen und genauso sah eben dieses Dimitrovgrad auch aus, als wir da reingefahren sind. Halt bloß ein bisschen heruntergekommener. Also gerade diese Plattenbauten,
auch,
diese Plattenbauten waren halt echt hässlicher. Die, also die Plattenbauten, die es auch in Eisenhüttenstadt gibt, sind natürlich so am Stadtrand. Aber dann das Stadtzentrum war auch sehr schön, auch mit so vielen Bäumen und Grün und auch irgendwie sehr viel Geld von der EU ist da geflossen, damit da auch wieder ein hübscher Springbrunnen ist und ganz viele Parkbänke, sodass halt wahrscheinlich fast jeder Einwohner von Dimitrovgrad seine eigene Parkbank hatte.
War auf der Hauptfußgängerzone?
Ja, es waren echt unglaublich viele Parkbänke. Aber das war irgendwie sehr interessant, weil wir das dann erst so dachten, oh, das sieht aus wie Eisenhüttenstadt. Dann haben wir das gegoogelt und dann kam raus, ja, Dimitrovgrad ist genauso wie Eisenhüttenstadt in Deutschland und Nowa Huta in Polen und dann auch irgendwelche anderen Städte eine sozialistische Vorzeigestadt.
Die haben sich dann auch nicht umbenannt, dieser Dimitrov. War, das kannst du wahrscheinlich auch besser erzählen.
Ja, ich kann seine genaue Position jetzt gar nicht mehr nennen. Auf jeden Fall war er, sag mal, Präsident der sozialistischen bulgarischen Republik in den Anfangsjahren und natürlich
ein großer Stalin-Verehrer.
Ja, also so ein Typ wie Stalin, so in der Art. Also in Deutschland würde man mit Sicherheit nicht weiter irgendwie ja, Honecker-Stadt haben.
Nee, aber das Interessante ist ja, der ist ja auch in Bulgarien da so ein Stück weit in Ungnade gefallen. Es gab auch überall Statuen von dem, die halt wohl abgerissen worden sind. Aber dieses Dimitrovgrad haben sie halt nicht umbenannt. Und ich habe auch in Wikipedia gelesen, dass es auch irgendwie so eine Volkspetition gab, halt in Dimitrovgrad diese Dimitrov-Statue wieder aufzubauen.
Genau. Also offensichtlich wird das von den Leuten vor Ort nicht so kritisch gesehen, wie ich das als Außenstehender kritisch sehen würde.
Ja, und dann haben wir da schön
uns entspannt.
Kaffee und so weiter. Das ist halt in Bulgarien, finde ich, halt diesen Kontrast zwischen Stadt und Dorf halt auch nochmal viel größer als in Deutschland. So in Deutschland könnte man halt, also klein, auf vielen Dörfern gibt es einfach kein Kaffee, aber wenn es eins gibt, gibt es dann so Landkaffee, irgendwas, und dann kannst du auch richtig schön dich hinsetzen. Und wie gesagt, hier auf dem Dorf gibt es halt die Läden und in der Stadt gibt es aber halt schon auch so Cafés mit einem Angebot, wie wir es gewohnt sind. Kannst du Limonade und lecker Kuchen und was auch immer. Und deswegen geht man auch manchmal ganz gerne in der Stadt ins Café, wenn man sich mal entspannen möchte. Und das wollten wir.
Den Abend haben wir da auf dem Campingplatz übernachtet. Das war ein bisschen witzig, weil man dann halt plötzlich diese ganzen, also waren halt eigentlich alles Westeuropäer, nee, stimmt, es gab die Esten und es gab so ein tschechisches Paar auch noch, aber sonst waren das halt vor allem Camper aus reichen westeuropäischen Staaten,
also Deutschland, Frankreich, Schweiz.
Schweiz hatten die in so einen richtig krassen Luxus.
Auch alles eher ältere.
Ja, dann diesen, aus Wuppertal gab es ja auch einen. Na, und dann aber interessanterweise auch eine junge Frau aus Stuttgart, also unser Alter, die mit dem Motorrad unterwegs Richtung Kirgisistan war und gerne den Pamir Highway fahren wollte. Und das war ein bisschen witzig, mit ihr zu reden, weil sie als Motorradfahrerin natürlich viel schneller unterwegs ist als wir. Also dann aber irgendwie manche Probleme auch so, also nicht Probleme, aber so, sie hat, kann natürlich ein bisschen mehr Gepäck haben als wir. Aber so letztendlich ist sie ja doch irgendwie ähnlich unterwegs, aber dabei natürlich viel schneller. Und vor allem auf den großen Autobahnen unterwegs, was wir natürlich nicht wollten.
Aber ja, es war halt schon absurd. Wir waren da halt irgendwie, keine Ahnung, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage von Istanbul entfernt. Und sie meinte dann so, ja, ich fahre ja heute noch nach Istanbul, ich bin dann wahrscheinlich mittags da, ich werde dann noch Reifenwechsel dort machen.
Ja, das war einfach ziemlich witzig. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, so egal, was man für eine verrückte Reise plant, man trifft immer noch irgendwelche Leute, die sind, ist ja nicht verrückt, mit dem Motorrad unterwegs zu sein, aber es gibt einfach so viele verschiedene Arten zu reisen, was einem erst auf einer Reise bewusst wird, weil in meinem Bekanntenkreis einfach niemand Motorrad fährt und vor allem keine langen Motorradreisen macht.
Ja, was bei dem Campingplatz, also den Campingplatz hatten wir im Internet gefunden, halt also über Google Maps. Es gab auch da nicht so viel Werbung für den Campingplatz. Also man hätte wirklich, das war ein kleiner Ort und man, wenn man nicht gewusst hätte, dass da ein Campingplatz ist, hätte man diesen Campingplatz nicht gefunden. Und da haben wir da geklingelt und da hat uns eine asiatisch aussehende Frau aufgemacht, wo sich dann rausgestellt hatte, sie ist Japanerin, ihr Mann ist Engländer und ihm war irgendwie das Wetter in England zu kühl.
Und sie wollten nicht in Japan wohnen, weil es da zu stressig ist, also für sie.
So den japanischen Lebensstil. Naja, und dann haben sie sich halt dafür entschieden, nach Bulgarien zu gehen, weil gutes Wetter und halt nicht so teuer. Das heißt, man kann, gerade wenn man schon ein bisschen Geld mitbringt, halt einen entspannten Lebensstil haben und bei gutem Wetter. Und haben dann, also die waren schon 10 Jahre da und diesen Campingplatz, die hatten halt letztlich eine riesige Wiese, das war halt eigentlich ein alter Bauernhof oder so, so zum Campingplatz gemacht und es schien auch echt ganz gut zu laufen. Also
weil halt, es ist halt relativ nah an dieser Autobahn, also die durch Bulgarien führt, die dann Richtung Istanbul geht, also so gerade wenn man auf der Durchreise ist mit dem Camper und weiter möchte oder halt vielleicht auch nach Griechenland, gibt es bestimmt auch Leute, die da sind. Ja, aber das ich weiß nicht, ob du darauf hinaus möchtest, aber was ich halt so witzig fand, war das, also es war halt dann irgendwie so eine westeuropäische Insel, also es war alles irgendwie so auf einem Standard, wie man das halt irgendwie kennt. Aha. Und so wie man halt aus diesem Campingplatz rauskam, das war wirklich ein eher ärmeres bulgarisches Dorf. Also man hat halt, das war so ein riesen Clash einfach.
Ja, und zwar halt, also so, wir haben dann auch gefragt, die hatten eine Tochter, die war glaube ich 8 oder 10 oder irgendwie sowas. Ich würde
sagen so 10 oder 11.
Ja, ist ja auch, also. Ja. Und, da haben wir halt gefragt, ob die denn in Bulgarien zur Schule geht. Ja, und dann, wo sie denn zur Schule geht, ja, in Raskovo. Das ist eine Stadt ungefähr 15 bis 20 Kilometer entfernt. Und er meinte, ja, also das Gebäude nebenan von denen war halt tatsächlich früher die Dorfschule, als halt noch Kinder da waren. Und das war halt schon auch komplett...
So eine komplette Ruine.
...verfallen, dass man da halt auch viel so von der Landflucht merkt. Und also man hatte halt schon das Gefühl, in den meisten Dörfern sind halt eigentlich nur noch die, entweder die Alten, weil gerade halt vielleicht auch noch, wir hatten ja schon auch über Rente gesprochen, die halt auch wenig Rente kriegen und man halt, wenn man dann vielleicht ein eigenes Haus hat, wenn man halt auch einen Garten hat, wo man vielleicht ein paar Tiere halten kann.
Und halt Gemüse
anbaut. Gemüse anbaut, vielleicht das auch irgendwie noch so ein kleines bisschen weiterverkaufen kann. So, dann kriegt man das halt auch mit einer geringen Rente ganz gut hin, während man in der Stadt halt dann eher ziemlich elendig wahrscheinlich lebt. Und dann gibt es halt noch irgendwie die, die es halt irgendwie nicht geschafft haben aus dem Dorf raus, so aus welchen Gründen auch immer. Bei manchen Dörfern mag das auch anders sein, es sind halt auch nur so unsere Eindrücke, die wir da so gehabt haben.
Und in dem Dorf war es jetzt aber auch wirklich...
Und in dem Dorf war es halt auch echt extrem. Mhm. Genau, in den Läden haben wir schon auch jüngere Leute gesehen, auch jüngere, die jetzt nicht total kaputt aussahen. Nee,
die sahen halt ganz normal aus. Natürlich ist es jetzt auch Ferienzeit, bei manchen hat man auch das Gefühl, dass die vielleicht eigentlich in der Stadt wohnen, die Kinder, und dann irgendwie für die Ferien zu den Großeltern geschickt werden.
Ja. Ja, am nächsten Tag haben wir dann
Bulgarien leider verlassen
und zwei Länder betreten. So, genau, frag mich gerade, gibt es noch irgendwas so abschließend zu Bulgarien zu sagen?
Dadurch, dass ich halt die Sprache auch so ganz gut spreche, haben wir uns halt nie wirklich fremd gefühlt. Aber es war trotzdem für mich, obwohl ich Bulgarien ein bisschen kenne, halt eine ganz neue Erfahrung, weil ich eben nicht auf den Dörfern vorher unterwegs war. Und
die Dörfer kommen einem auch ärmer vor als das, was jetzt danach an Dörfern kam, Griechenland und Türkei.
Genau, also bis jetzt zumindest.
Aha, die Städte halt gar nicht.
West-Türkei. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mit dem Fahrrad zu fahren. Man kann ein bisschen Berge umgehen, wenn man von Sofia nach Istanbul fährt, hat man wenig Berge. Man muss natürlich erstmal nach Sofia kommen.
Aber also vielleicht so als Fazit zumindest zu unserer Route, die man sich auch bei Komoot angucken kann, die war halt insgesamt völlig okay. Also gerade dieser Tag vor Sofia, der war halt schon echt bergig. Aber so vom Verkehr bis halt auf kürzere Abschnitte so aus den Städten rein oder raus, ist echt okay. Es gibt eigentlich noch oftmals genug Straßen, dass man sich halt zurechtfinden kann. Und die Landstraßen sind auch oft nicht so befahren, So, also was vielleicht so ein allgemeiner Tipp ist, wo wir vielleicht auch schon drüber geredet haben im Podcast, wenn man so eine Route plant. Also meine Hauptherangehensweise ist so zu gucken, wie finde ich eine Route, wo halt nicht die LKWs fahren oder halt, wo sie halt vielleicht schon fahren, aber halt nur, weil sie gerade zu dem Ort wollen, wo wir halt auch direkt hinfahren und halt nicht, weil sie halt noch irgendwie
nach Istanbul wollen.
Genau, oder halt, ja, wir hatten auch aber auch zum Beispiel das ein Stück halt zwischen Vidin und Sofia herausgefunden, das ist halt so eine Haupttransportroute. So, wenn man schon mal schafft, die zu meiden, ist man schon ganz gut unterwegs, weil diese LKWs wirklich viel, viel unangenehmer sind als halt normale Autos.
Ja, weil die es halt auch schwer haben, uns zu überholen. Das muss man halt als, also es ist jetzt ja nicht, dass die an sich böse sind.
Nee, nicht die Menschen in den LKWs, sondern die LKWs an sich.
Ja. Also gut, dann sind wir nach Griechenland gekommen. Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn man da ungefähr da ist, wo wir waren, nach Idyia zu kommen, was die nächste Etappe, also das nächste Etappenziel war. Man kann halt so an der Autobahn entlang auf der alten Bundesstraße fahren oder man kann über Griechenland fahren. Wir haben uns für Griechenland entschieden, weil wir uns dachten, dass die Grenze weniger genutzt wird.
Weil wir schon gehört hatten, dass halt die türkische Grenze schon nochmal zeitintensiver ist als die anderen Grenzen bisher, weil das halt die ersten sind, die halt auch wirklich systematisch kontrollieren.
Ja, also
wir haben... Also Gepäck. Auch in Autos.
Also unser Freund Nicolas hat die andere Route genommen und er meinte, die war jetzt auch nicht langsam. Aber also wir können euch jetzt natürlich nur berichten, wie das dann war über Griechenland. Also nach Griechenland reinzufahren ist natürlich überhaupt kein Problem. Das ist ja EU. Und dann, es war einfach ein heißer Tag. Also ich war auch ein bisschen fertig. Wir haben auf jeden Fall ein Frappé getrunken.
Es sind auch riesige Straßen da. Oh ja, also auch irgendwie niemand. EU-finanziert und halt wirklich leer. Also man wirklich so wie so alleine auf der Autobahn, weil alle nicht da sind, weil, keine Ahnung, Griechenland gerade im WM-Finale spielt oder so, aber war halt nicht.
Also ja, ich meine, das ist halt auch so ein Zipfel von Griechenland. Da ist nichts, also da gibt es keine großen Städte. Es ist halt komplette Grenzregion, also Türkei super nah.
Ja, man hat halt eigentlich auch keine, man hat halt eher auch halt wieder viele eher so westeuropäische Autos
gesehen. Genau, man hat viele deutsche Autos gesehen, also viele natürlich Deutsch-Türken auf dem Weg nach Hause, die halt auch diese Route gewählt haben. Und ja, wir sind dann auch mal durch ein Dorf gekommen, das war eigentlich ganz interessant. Also die Dörfer, durch die wir gekommen sind, die sehen auch wieder ganz anders aus. Da waren die Häuser dann weiß gestrichen und also es hat gleich einen ganz anderen Eindruck irgendwie gemacht als in Bulgarien, einfach nur durch die weiße Farbe. Wie gesagt, wir haben uns dann auch mal hingesetzt, sind auch mit dem einen ins Gespräch gekommen, so einem ehemaligen Gastarbeiter. Also nur kurz, also das war jetzt nichts Spannendes. Dann, als wir weitergefahren sind, was auch interessant ist, da sind wir an so einer Bahnlinie entlang gefahren. Und auf der anderen Seite der Bahnlinie war halt auch schon alles so Grenzgebiet und dahinter kommt dann auch der Evros auf Griechisch, die Maritsa auf Bulgarisch und irgendwie Meric, glaube ich, auf Türkisch, also der Grenzfluss zwischen Griechenland und Türkei. Den kennt man eigentlich auch aus den Nachrichten. Also früher wurde der nämlich gerne von Flüchtlingen genutzt, um in die EU zu kommen. Weil der jetzt so gut gesichert ist, ist das schwieriger geworden. Auf jeden Fall sind wir dann auch an einer Lagerhalle vorbeigekommen, wo ich als erstes irgendwie erstmal gesehen habe, oh, da sind so arabische Graffiti. Ich habe mich gewundert, warum in diesem griechischen Dorf da plötzlich jemand Arabisch spricht. Bis ich dann gesehen habe, so, es gab ganz viele Graffiti und viele waren auch auf Englisch. Und dann stand da irgendwie so, God save Nigeria und keine Ahnung.
Irgendwas. I love Afghanistan.
Ja, und auch irgendwas zu Algerien. Also es war dann irgendwie klar, dass da irgendwie massenhaft Flüchtlinge da gewesen sein müssen. Wir haben nicht rausgefunden, ob sie dort hingebracht worden sind oder ob sie dort freiwillig hingegangen sind in dieser Lagerhalle. Dazu wissen wir gar nichts, aber so, das war so das Einzige, was wir gesehen haben, was irgendwie so an die Flüchtlingskrise direkt erinnert hat. Also man hat sonst auch keine Menschen gesehen, die optisch so aussahen, als gesehen, würden sie aus Afghanistan oder Algerien oder so kommen. Auf jeden Fall nicht in Griechenland.
Ja, ich habe da zu Griechenland oder zu der Grenze dann noch zwei ganz lustige Anekdoten, die halt auch so ein bisschen so einen Charakter der Reise beschreiben oder was halt öfter mal passiert. Dieser Grieche, mit dem wir ins Café, im Café dann ins Gespräch gekommen sind, hatte uns dann gefragt, ob wir irgendwie auch über Bulgarien gekommen sind. Und dann erstmal, ja, das ist ja auch sehr gefährlich, soll ja auch sehr gefährlich sein, wie auch immer, mit den Leuten da und so weiter. Er hätte ja auch einen Franzosen getroffen, der auf dem Pferd unterwegs war auf der Reise und dem wäre da die Kamera geklaut worden. Und dann an der deutsch-türkischen Grenze, an der deutsch-türkischen, ja, so kam es mir nämlich vor, an der
Anekdote.
An der griechisch-türkischen Grenze haben wir dann, kommen wir gleich noch mehr zu, halt auch viele Deutsch-Türken. Ah, ja. gesehen und die waren halt auch mit dem Fahrrad, wie auch immer, sehr gesprächig. Und dann, ja, und also passt auf in der Türkei und mit den Autofahrern und alles ganz gefährlich. Und ich habe das Gefühl, es ist halt, es wird sehr gerne immer so, also entweder gerade vor dem Nachbarland gewarnt oder vor dem eigenen Land, aber irgendwie ist es dann doch überall gleich und es ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes.
Man muss halt auch mal zu sagen, die Leute fahren halt einfach nicht selber mit dem Fahrrad. Ja. Also es macht halt einen riesen Unterschied, wenn man halt sich aus... Also ich glaube solchen Autofahrern halt auch mittlerweile nicht mehr, wenn sie sagen, oh, pass da auf, das ist gefährlich.
Ja, oder auch so. Dabei auch mit den Menschen irgendwie. Ja, aber die Menschen sind kriminell.
Aber oder? Da glaube ich halt auch einfach nicht mehr. Also, aber gerade wenn sie halt irgendwie so verstraßt oder irgendwie so, dann denke ich also, ja, okay, aber aus dem Auto wirkt halt alles auch irgendwie
anders. Ja, und wir fahren natürlich auch vielleicht andere Straßen.
Ja, und die zweite Anekdote hat bestimmt mit der Straße zu tun, ne?
Nee, das war so diese doppelte Anekdote, dass halt immer vor irgendwelchen Sachen, gerade also vor Menschen oder vor Autofahrern gewarnt wird. Mhm. Und ich da jetzt, also außer es sind wirklich andere Radreisende, die halt schon länger unterwegs waren, so da gebe ich schon recht viel drauf, klar. Wenn die wovor waren, aber wenn es so Einheimische gerade so vor dem nächsten Land waren, ja, da bin ich eigentlich dann erstmal ganz entspannt.
Ja, wir sind dann auch relativ schnell wieder aus Griechenland rausgefahren.
Aber mit einem kleinen Umweg, denn wir sind dann auch richtig schön auf so einer EU-Straße, also so eine...
Hast du behauptet, das stand da nirgends?
Doch, das stand da.
Sicher?
Ja. Also ist ja auch, also eine neue Straße über den Fluss Arda und wir fuhren da so schön lang und dann sah man auch so schön Sandstrand auf beiden Seiten vom Fluss. Das
war total schön, noch so mit
Picknickort. Und dann war leider die Straße weg.
Weggespült von dem
Fluss. Vom Fluss. Und da, also die Straße hat auch echt neu aus. Das muss halt echt schlecht gemacht worden sein. So irgendwie billig oder keine Ahnung,
wie das sein konnte, dass da irgendwie so diese Straße weggespült war. Und es gab auch keine Behelfsbrücke oder irgendwie so.
Schild.
Es gab auch kein Schild. Also man musste wirklich dann wieder
zurück. Ja, dann es waren dann 8 Kilometer Umweg. Es war jetzt auch nicht so schlimm.
Nee, es war wirklich
Aber man hätte da perfekt, also wenn jemand diesen Grenzübergang macht, gerade diesen Weg dann zu diesem Fluss Arda, da kann man sicherlich einen super Spot, um wild zu zelten, weil da kommt halt auch niemand lang. Da gibt es so Bänke und Basketballplatz, Sandstrand, Fluss. Ist bestimmt eine tolle Empfehlung zum Wildzelten.
Ja.
Wir wollten aber in die Türkei.
Genau, wir wollten in die Türkei und es war auf jeden Fall die Grenze, also auch die bemerkenswerteste Grenze bis jetzt. Also manchmal hatte man echt so sehr unspektakuläre, einsame
Grenzen. Ich fand alle bisher unspektakulär ansonsten. Ne?
Ja, aber so, die war wirklich so die spektakulärste, also auch die am stärksten gesicherte. Also aus Griechenland rauszukommen war kein Problem, aber man hat schon irgendwie gesehen, also erstens sind da so viele Fußgänger unterwegs. Wir haben uns also jetzt so zusammengereimt, dass das viele Türken sind, die irgendwie mit dem Auto an die Grenze fahren, dann zu Fuß über die Grenze gehen, in Griechenland Alkohol kaufen, wieder zurücklaufen, weil der Alkohol in der Türkei ziemlich hoch besteuert wird.
Ja, kleiner Exkurs dazu, weil ich jetzt halt gerade viel zu gelesen habe. Also wenn man hier eine Fanta bestellt, sagen wir mal, im Restaurant kostet das sowas wie vielleicht 5 Lira.
Das ist umgerechnet.
Umgerechnet ist ein knapper Euro.
Ja.
Bier kostet 20 Lira. 0,05 eigentlich schon. Das sind umgerechnet 3,50 Euro. 3,30
Euro. Ich sage, ich habe gerade durch eine falsche Zahl gezahlt.
Und also mein Problem. Und diese Preise sind halt offenbar in der AKP Regierungszeit halt extrem stark gestiegen. Ich hatte einen Artikel gelesen, wo es um diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Nationalgetränk, Raki, so Traubenanis-Schnaps ging, der halt um irgendwie auch pro Flasche halt ungefähr 1 Euro wohl gekostet hat, als die AKP an die Macht gekommen ist. Und seitdem sind die Steuern für Alkohol so stark erhöht worden, dass sie jetzt ungefähr 23 Euro kostet, was halt schon, also echt viel ist, weil die Leute verdienen hier weniger als wir.
Ja, deutlich weniger.
Ja, aber trotzdem wird schon auch, habe ich das Gefühl, trotzdem ganz gerne Alkohol getrunken.
Auf jeden Fall hier in dem europäischen Teil, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Weil wir, also wenn wir jetzt über die Türkei sprechen, bezieht sich das immer nur auf die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, logischerweise. Also was natürlich auffällt, wie man über die Grenze kommt, sie ist halt sehr stark gesichert. Es sind Soldaten da, auch mit Maschinengewehr, die da also rumstehen, dann natürlich sofort super viele Türkei-Flaggen. Also auch in den Ländern davor hat man mehr Flaggen gesehen als in Deutschland, weil hier hat das noch größere Ausmaße angenommen. Überall Atatürk, also mit seinen Bildern und Statuen überall.
Atatürk ist der Staatsgründer
der modernen Türkei. der praktisch nach dem Osmanischen Reich die heutige Türkei gebildet hat und ja, weiterhin auch sehr verehrt wird. Wir können da noch mal später noch ein bisschen was zu sagen.
Den ganz großen historischen Exkurs werden wir jetzt hier nicht machen, weil wir so viel zu erzählen haben. Aber das ist schon ganz interessant, sich darüber mal zu informieren, gerade über diesen Atatürk. Und der ist wirklich überall hier. Ja. Also in jedem Dorf gibt es eine Statue. Und das ist jetzt keine Übertreibung oder irgendwas. Nee. In jedem Dorf gibt es eine Statue. Es gibt so, hier, selbst wenn man hier so einen Laden, die irgendwie so Handys oder Laptops verkaufen, steht da halt so ein Atatürk im Regal.
Genau, also das habe ich nicht so erwartet. Ich wusste, dass er verehrt wird, aber nicht in diesem Ausmaß, weil das jetzt ja auch schon über 100 Jahre her oder knapp 100 Jahre her ist. Und man auch einiges an ihm vielleicht kritisch sehen könnte. Und ich hätte auch erwartet, dass vielleicht so der aktuelle Präsident vielleicht in ähnlichem Ausmaß zu sehen wäre, was er auf jeden Fall nicht ist.
Also wir sind jetzt hier zum Zuckerfest hier gewesen.
Nicht Zuckerfest. Opferfest.
Opferfest. Kurban Bayram. Und da ist es offenbar üblich, dass so Plakate hängen, dass der Regierungschef und der Bürgermeister und wer auch immer gratuliert dazu. Und da hingen dann zum Beispiel in Edirne, wo wir dann waren, hing dann der Bürgermeister von Edirne neben dem Staatspräsidenten Erdogan und beide hatten ihr eigenes Plakat und haben der Bevölkerung zum Bayram gratuliert oder alles Gute gewünscht. Gibt es auch bei Schottes Instagram-Account quatter-hip ein schönes Foto, wo sie dann zwischen beiden steht und auch alles Gute wünscht.
Ist leider von vorbei.
Ja. Genau, also nochmal zurück zu der Grenze.
Ja, genau. Also es waren dann noch relativ viele Autos da. Wir haben uns dann vorgedrängelt, nachdem uns das ein Fußgänger so vorgemacht hatte und noch gesagt hat, wir sollen ihm folgen. Mhm. Wir wurden ein bisschen durchsucht. Es war sehr halbherzig. Er hat sich noch nicht mal alle Taschen angeguckt.
Er hat sich so einen kleinen Eindruck verschafft,
was wir dabei haben. Aber auch noch nicht einmal Sachen geöffnet. Er hat halt irgendwie die Taschen geöffnet, kurz reingeguckt, aber er hat nicht die einzelnen Packtaschen geöffnet.
Ich glaube, man wollte halt schon gucken, ob wir vielleicht irgendwie 6 Flaschen Schnaps dabei haben, weil man darf nur eine mit reinnehmen. Wir hatten 0.
Ja, aber das war dann jetzt auf jeden Fall die Grenze, wo man auch danach so den größten Unterschied gemerkt hat. Also bei den anderen war es immer so, es hat sich immer graduell verändert. Es gab ja dann auch oft irgendwie so ein bisschen gemischte Bevölkerungen so an den Grenzregionen. Das gibt es in der Türkei nicht mehr wirklich. Also es gab hier die großen Balkankriege, wo sich die modernen Balkanstaaten gebildet haben. Und es waren eigentlich auch so die ersten Kriege, wo danach Bevölkerungsaustausche vereinbart worden sind. Also es gab zum Beispiel viele Bulgaren, die auf türkischer Seite gelebt haben und die mussten dann raus oder sind rausgegangen. Es gibt immer noch ein paar Türken, die in Bulgarien leben. Dasselbe ist mit Griechen und Türken, die wurden auch ausgetauscht. Also deswegen ist es jetzt schon wirklich, wenn man dann nach Edirne kommt, was super nah an der Grenze liegt, es ist schon sehr, sehr türkisch. Es gibt eine sehr große, sehr bekannte Moschee, die wir auch besichtigt haben. Es gibt irgendwie vielleicht noch 2 bulgarische Kirchen, die anderen haben sie zerstört. Und es sind sehr, sehr viele bulgarische Touristen da. Also man wurde auch immer als erstes auf Bulgarisch angesprochen, von so Straßenhändlern oder so. Also Bulgarisch, die konnten es auch nicht richtig gut. Also es war aber schon so auf jeden Fall das, wo man es am krassesten gemerkt hat, dass man sich in einem anderen Land befindet. Allein dadurch, dass halt diese ganzen Moscheen dann überall sind, die Frauen Kopftuch tragen, oder nicht alle, aber einige. Und das Essen dann plötzlich auch ganz anders. Also es war auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied.
Mhm.
Das war eigentlich so das Bemerkenswerteste. Edirne ist halt, also mit dieser Moschee
ganz... Also nochmal kurz zu dem, was schön du gesagt hast.
Ja, was willst du
sagen? Was halt auch noch ist sonst in vielen Ländern auch so die Gebiete hinter der Grenze halt sehr wenig besiedelt und so weiter gewesen. Und hier in der Türkei geht es halt direkt richtig ab nach der Grenze, weil der europäische Teil der Türkei, der halt direkt hinter der Grenze ist, halt eigentlich sehr dicht besiedelt ist, gerade im Vergleich zum restlichen Land. So, da passiert halt gleich was. Das Edirne ist halt 10 Kilometer hinter der Grenze oder so.
Ja.
Und Istanbul ist halt auch nicht so weit weg. Das ist halt alles irgendwie so Einzugsgebiet, Istanbul.
Ja, also das ist halt, war auf jeden Fall ziemlich bemerkenswert. Und was halt auch natürlich sofort auffällt, ist also auch andere Kultur. Also auch in den Ländern davor hat man viele Leute, was wir ja schon berichtet haben, in Cafés gesehen. Es waren schon auch manchmal mehr Männer. Aber hier gibt es tatsächlich so Teehäuser. Es wird halt sehr, sehr gerne und sehr viel Tee getrunken, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und da sitzen oft einfach ausschließlich Männer. Und es ist jetzt nicht so, dass die krass unangenehm zu mir wären, aber es ist, also man hat immer das Gefühl, wo sind denn eigentlich jetzt die Frauen? Also es sind wirklich, ich habe sowas noch nie vorher gesehen, dass es einfach Orte gibt, wo einfach 30 Männer sitzen und sonst halt keine Frau. Oder halt so vielleicht eine, die sitzt dann aber nur mit den Männern zusammen da. Mhm. Aber in diesen Teehäusern sitzen eigentlich wirklich gar keine Frauen. Und die Leute gucken natürlich, und ich weiß es, also ich kann das natürlich nicht einschätzen, ob sie gucken, weil wir da mit Fahrradklamotten rumfahren, das ist schon irgendwie bemerkenswert, oder ob sie mich angucken, weil ich eine Frau bin oder eine Frau auf dem Fahrrad, aber es ist ja schon so, dass man da jetzt sich nicht, also würde ich mich jetzt nicht alleine hinsetzen, mhm, in so ein Teehaus.
Ich würde an dieser Stelle gerne einen kurzen Cut machen, ja. Wir haben jetzt 45 Minuten und es ist nämlich so, es ist jetzt bei uns 20 vor 5 und wir sind heute Abend so unverbindlich mit dem Nikola verabredet, mit dem wir auch schon mal gereist sind, der aber ein Stück weit weg von uns wohnt. Und mein Handy ist jetzt im Flugmodus für die Aufnahme von dem Podcast und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass er mir irgendwie schreibt, weil er halt auch ein Stück bisschen hierher braucht. Und deswegen regeln wir das, glaube ich, erstmal und nehmen wir dann quasi gleich die nächste Türkei-Folge auf. So, also, wenn ihr wollt, bis gleich.